Die Radio Wissen. Update.
Wir können in Österreich nicht alle Asylwerber aufnehmen, auch nicht in Schweden, Deutschland und Österreich.
Für Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann ist die Grenze erreicht. Deshalb soll jetzt die Obergrenze für Flüchtlinge kommen. Für dieses Jahr lautet die Zahl 37.500. Dann soll Schluss sein. Im letzten Jahr sind fast dreimal so viele Flüchtlinge nach Österreich gekommen. Was mit Flüchtling Nummer 37.501 passiert, ist offen. Hier ist das D-Radio Wissen Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
Es ist also eine Notlösung, ein Plan B, an unseren Grenzen das durchzuführen, wovon wir alle überzeugt sind, dass es europäisch besser, weil europäisch der Plan A wäre.
Kanzler Faymann sagt, dass er weiter die europäische Lösung will. Jetzt kommt aber erst einmal die nationale in Österreich. Da soll jetzt bei Flüchtlingen gerechnet werden. Knapp 130.000 sollen es insgesamt bis 2019 sein, unterschiedlich verteilt auf die nächsten Jahre. Angelehnt ist diese Zahl an die Bevölkerung in Österreich. Es sollen nur so viele Flüchtlinge ins Land kommen, dass es etwa 1,5% der Einwohner entspricht. Die beiden Regierungsparteien ÖVP und SPÖ, Konservative und Sozialdemokraten, hatten sich schon im Vorfeld eines Asylgipfels darauf geeinigt. Bei dem wurde heute auch mit den Landesregierungen und Städten und Gemeinden in Österreich darüber gesprochen. Allerdings ist offenbar auch in Österreich der Plan noch nicht zu Ende überlegt. Die Probleme sind die gleichen, die auch in Deutschland diskutiert werden. Eine Obergrenze für Flüchtlinge ist möglicherweise gegen die Verfassung und verletzt EU-Recht. Österreichs Vizekanzler Reinhold Mitterlehner hatte im Vorfeld angekündigt, dass sich die Regierung absichert. Gutachten soll helfen.
Wir sind gerade dabei, unsere Gutachten entsprechend auch zu sichten. Einige haben ja noch laufen und deswegen brauchen wir dann auch eine sichere Rechtsbasis, die bis im Extremfall bis zu einer Rechtsauseinandersetzung auf der EU-Ebene gehen könnte.
Von Menschenrechtlern gibt es scharfe Kritik. Aus Sicht des Chefs von Amnesty International in Österreich führt die Regierung die Menschen hinters Licht.
Es gibt in dieser Krise keine einfachen Lösungen. Und wenn wir irgendwie zu einem Ergebnis kommen wollen, werden wir die EU gemeinsam brauchen, werden Hilfe vor Ort brauchen, aber ganz sicher nicht Rechtsbrüche, Völkerrechtsbrüche und Menschenrechtsverletzungen in Europa zusätzlich.
Geklärt ist auch noch nicht, was nach dem Limit passiert. Österreichs Konservative wünschen sich Wartezonen an den Grenzen zu Slowenien, in denen die Flüchtlinge dann bleiben. Wie das genau aussieht, ist aber noch nicht klar. Oder die Flüchtlinge werden schon früher an der Grenze sortiert. Dazu hat Österreich heute an der Grenze zu Slowenien einen Testlauf begonnen. Im Grenzort Spielfeld sollen 500 Soldaten zusammen mit der Polizei Flüchtlinge kontrollieren. Dieser Polizist ist dabei.
Wir werden die Systeme testen, wir werden die Computer testen, Passlesegeräte und die ganze Registrierung.
Geplant ist, in Spielfeld 6.000 Flüchtlinge pro Tag zu kontrollieren, weiterzuleiten oder eben zurückzuweisen. In 2 Wochen sollen die Kontrollen am Grenzübergang Spielfeld dann die Regel sein. Eine erste Reaktion zu den Plänen Österreichs kam heute aus Serbien. Dort will die Regierung nur noch Flüchtlinge ins Land lassen, die auch von Österreich und Deutschland weitergelassen werden.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Dass Österreich eine Obergrenze für Flüchtlinge einführt, das stößt im Netz vor allem auf Zustimmung. Bei tagesschau.de schreibt Wurfzwerg, im Gegensatz zu Deutschland unternimmt Österreich etwas. Außer Geschwafel und Gerede gibt es bei uns nichts. Solange Merkel Kanzlerin ist, wird nichts unternommen. Nur nicht über Flüchtlinge in der Presse schreiben und das deutsche Volk beruhigen, wie nett alle sind. Paul Puma findet, Merkels Irrsinn muss enden. Sinnvoll ist aber gleichzeitig ein solides Einwanderungsgesetz. Das ist im Interesse des Gastlandes und langfristig ist es auch im Interesse der Herkunftsländer. Dort wird dann eine junge Generation heranwachsen, die sich nach Bildung sehnt, weil das ihr Chancen eröffnet. Konfusius sieht es anders und twittert, es gibt für Menschlichkeit keine Obergrenze. Hans Huckebein meint, ich beschließe hiermit meine Obergrenze an Idioten und Kleingeistern, welche ich täglich im Internet ertragen muss. Hashtag Lösungen sehen anders aus. Und Florian Gottlieb Pfarr hofft bei Facebook. Und nächsten Monat kassiert das Verfassungsgericht die Regelung auch schon wieder, weil das Menschenrecht auf Asyl eben nicht beschränkt werden darf.
Was sonst noch wichtig war?
In Davos in der Schweiz hat das Weltwirtschaftsforum angefangen. Das Hauptthema in diesem Jahr soll das Netz in der Industrie sein. Es geht aber auch um Krisen weltweit und zum Beispiel darum, wie sich der Ölpreis entwickelt. Bundespräsident Joachim Gauck sprach in seiner Rede über Flüchtlinge.
Die Aufnahme derart Verfolgter ist ein Gebot humanitärer Verantwortung. Nützlichkeitserwägungen dürfen bei der Aufnahme von Flüchtlingen kein Maßstab sein.
In Davos treffen sich zwar auch Politiker und Wissenschaftler, es sind aber vor allem Manager großer Konzerne dort. Deshalb gibt es auch Proteste von Globalisierungskritikern. Mehr zum Weltwirtschaftsforum gibt es nach dem Update in der Redaktionskonferenz hier bei D-Radio Wissen. Die Terrormiliz IS hat offenbar Geldprobleme. Nach Angaben einer Oppositionsgruppe aus Syrien kürzt die Miliz den Sold für ihre Kämpfer. Nach Informationen aus einem Schreiben der IS-Führung wird er halbiert auf rund $200. Auch IS-Kämpfer aus dem Ausland erhalten angeblich weniger Geld. Ihr Sold soll von $800 auf $400 sinken. Vermutet wird, dass das mit den Angriffen auf IS-Gebiete im Irak und Syrien zusammenhängt. Unter anderem die USA haben Luftangriffe auf Ölfelder des IS geflogen. Handel mit Öl ist eine wichtige Einnahmequelle der Islamisten. Heute haben auch die Verteidigungsminister mehrerer Länder über den Kampf gegen den IS beraten. Dabei war als deutsche Vertreterin auch Ursula von der Leyen. In Pakistan haben Islamisten eine Universität angegriffen und mindestens 21 Menschen getötet. Die Männer waren auf das Gelände der Hochschule im Norden des Landes gestürmt und hatten das Feuer eröffnet auf Studenten und Professoren. Fernsehbilder zeigten, dass Opfern offenbar gezielt in den Kopf geschossen wurde. Zu der Tat hat sich eine Gruppe der radikal-islamischen Taliban in Pakistan bekannt. Die Deutsche Bahn will ins Paketgeschäft einsteigen. Der Konzern hat angekündigt, ab dem Frühjahr mit dem Paketdienst GLS zusammenzuarbeiten. Die Bahn will Pakete und auch größere Ladungen für den Paketdienst transportieren. GLS soll dann die Pakete auch weiter bis an die Haustür bringen. Die Bahn hofft, durch die Pläne mit am Handel im Netz verdienen zu können. Die Gütertransportunternehmen der Bahn machen im Moment hohe Verluste.
Was noch wichtig wird.
In Großbritannien geht es morgen um den mysteriösen Tod des Regierungsgegners Alexander Litwinenko aus Russland. Ein Richter stellt einen Bericht zu dem Mordfall vor. Der frühere Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes war vor 10 Jahren mit radioaktivem Polonium vergiftet worden. Damals hatte es den Verdacht gegeben, dass die russische Regierung hinter dem Mord steckt.
Und sonst in der Welt?
Wie viel Rücksicht auf andere Kulturen müssen Kindergärten bei der Essensauswahl nehmen? In Dänemark sagt die rechtspopulistische Volkspartei gar keine. Und genau das hat die Partei jetzt auch in der Gemeinde Randers, nördlich von Aarhus, durchgesetzt. Dort müssen Kitas und Schulen ab sofort wieder Schweinefleisch auf den Speiseplan nehmen. Die Rechtspopulisten argumentieren, dass das Fleisch Teil der dänischen Esskultur sei. Es von den Speiseplänen zu streichen, sei missverstandene Rücksichtnahme auf Muslime. Der Kindergarten in Randers hatte letztes Jahr Schweinefleisch vom Speiseplan gestrichen, weil es kaum mehr nachgefragt wurde. Die Kita hat besonders viele muslimische Kinder. Der Streit ums Fleisch läuft in Dänemark schon seit Jahren. Auch auf Landesebene wird immer wieder darüber diskutiert, wie damit umzugehen ist. Die dänischen Medien sprechen in dem Zusammenhang inzwischen vom Frikadellenkrieg. Im US-Präsidentschaftswahlkampf gibt es ein neues Dreamteam bei den Republikanern. Sarah Palin soll Donald Trump bei seiner Präsidentschaftskandidatur unterstützen. Palin ist die Vorzeigefrau der ultrakonservativen Tea Party-Bewegung. Sie hatte im US-Wahlkampf 2008 vor allem mit verbalen Ausrutschern auf sich aufmerksam gemacht. Damals trat sie als Vizepräsidentschaftskandidatin des Republikaners John McCain an. Beobachter halten das Engagement Palins für einen Versuch Trumps, seinen stärksten innerparteilichen Konkurrenten Ted Cruz auszuschalten. Cruz ist auch am äußersten rechten Rand der Republikaner unterwegs und hat dabei viele Unterstützer aus der Tea Party-Bewegung. In 2 Wochen steht in Iowa die erste Vorwahl an. In Umfragen liegen Cruz und Trump derzeit gleich auf. Palin hatte schon letztes Jahr gesagt, sie wäre gerne Energieministerin unter Donald Trump. Allerdings nur, um das Ministerium dann direkt abzuschaffen. Der Januar ist der Monat der Jahresbilanzen, auch in Tadschikistan. Der Polizeichef aus einem Bezirk an der Grenze zu Afghanistan gab bekannt, in 2015 hat die Polizei dort 12.818 muslimischen Männern den Bart, Zitat, in Ordnung gebracht. Die Männer seien auf Märkten und öffentlichen Plätzen festgenommen und zwangsrasiert worden. Offizieller Grund? Die Bärte seien zu lang und zu ungepflegt gewesen. Beobachter meinen aber, dass die Polizei lange Bärte als Zeichen von radikalen Islamisten wertet. Die ehemalige Sowjetrepublik versucht seit Jahren zu verhindern, dass sich der Islam ausbreitet. Gegen die Maßnahmen hatten einige Männer geklagt. Das Innenministerium sagt, es habe der Polizei keine Anweisung zur Zwangsrasur gegeben. Die Rede sei lediglich von stärkerer Aufklärung unter der Bevölkerung gewesen. Neben der Zwangsrasur für Männer sind der Polizeistatistik nach auch 2000 Frauen festgehalten worden. Sie sollten ihr Kopftuch ablegen. Palme oder Baum? Diese Frage sorgt gerade in Indien für hitzigen Streit zwischen Politikern. Es geht um Kokospalmen im Bundesstaat Goa. Die hat das Parlament in Goa gerade aus der offiziellen Baumliste gestrichen, damit Bauern sie leichter fällen können. Die Kokospalme ist in Goa weit verbreitet. Alte Palmen konnten aber bis jetzt nur mit einer speziellen Genehmigung gefällt werden. Mit der Neuregelung geht das jetzt auch ohne. Die Opposition kritisiert, dass Kokospalmen nicht mehr den gleichen Schutz haben wie andere Bäume. Ein Anwalt warf der Regierung von Goa auf Twitter sogar Umweltterrorismus vor. Rein biologisch sind Palmen übrigens auch gar keine Bäume, weil sie keine Äste haben.
Wissensnachrichten.
Gelbe Tonnen, die sind bei uns in Deutschland fast immer voll. Das ist die Regel und das liegt vor allem daran, dass es fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, ohne Verpackungsmüll einkaufen zu gehen. Ein im wahrsten Sinne des Wortes wachsendes Problem, das vor allem die Weltmeere auszubaden haben. Die Ellen MacArthur Stiftung hat eine Studie vorgelegt, die ein wahres Horrorszenario beschreibt. Kernaussage: Wenn wir so weitermachen wie bisher, jetzt schwimmt in den Meeren im Jahr 2050 mehr Plastikmüll als Fische. Daniela Tepper aus unseren Wissensnachrichten ist da. An welchen konkreten Zahlen macht die Stiftung das fest?
Die Ellen MacArthur Stiftung hat ausgerechnet, dass in den vergangenen 50 Jahren die Verwendung von Plastik, vor allem eben als Verpackungsmaterial, um das 20-fache gestiegen ist. Und das wird sich in den kommenden 20 Jahren nochmal verdoppeln, rechnen die Experten vor. Ein Großteil davon landet dann am Ende tatsächlich auch im Meer. Jedes Jahr sind das im Moment 8 Millionen Tonnen. Die Studie ist übrigens in Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum entstanden und deshalb versucht jetzt die Stiftung auch, die Entscheidungsträger da zu packen, wo es am meisten wehtut, beim Geld nämlich.
Über wie viel reden wir denn da?
Jedes Jahr gehen rund 95% des gesamten hergestellten Plastikverpackungsmaterials in den Müll nach nur einmaligem Gebrauch. Und damit gehen geschätzte 120 Milliarden Dollar jährlich in die Tonne. Dazu kommen dann noch die Umweltschäden, nochmal plus 40 Milliarden Dollar. Ein unabhängiges Kontrollgremium soll führende Politiker, Vertreter der Plastikwirtschaft und NGOs regelmäßig an einen Tisch kriegen und eine funktionierende Kreislaufwirtschaft hinkriegen. Bei der würde Recycling dann deutlich besser funktionieren, sodass am Ende gar kein neues Plastik mehr produziert werden muss.
Bei uns geht es aber auch noch um Beziehungen, nicht nur um Plastik und um eine ganz besondere Zahl, nämlich die 150. Das soll nämlich die durchschnittliche Zahl der Menschen sein, zu denen wir ernsthaft Kontakt halten können.
Genau, diese sogenannte Dunbar-Zahl, die kommt von einem gleichnamigen Psychologen der Uni Oxford und er hat jetzt nochmal neue, breit angelegte Umfragen dazu durchgeführt, um seine These zu bestätigen oder zu widerlegen. Und Dunbar zeigt erneut, wir können nur eine überschaubare Zahl von Freunden verkraften, sozial und zeitlich betrachtet. Aktuell sind das 183. Das ist geringfügig mehr als 2010, als er seine erste Studie zum Thema veröffentlichte. Nur 3 bis 5 gehören zum engsten Kreis, etwa 15 zum erweiterten Freundeskreis. Der Rest sind Bekannte.
Warum sind wir da denn so beschränkt?
Das liegt zum einen an der Zeit, die wir überhaupt haben, um uns mit anderen in Kontakt zu befinden. Und unser Gehirn kann einfach nicht so viel Material verarbeiten. Denn jede soziale Beziehung verknüpfen wir mit bestimmten Dingen und Informationen. Und wenn man nicht ganz oberflächlich drauf ist, dann merkt man sich eben vieles, was die Freunde betrifft. Irgendwann ist der Speicher voll oder fängt an, Informationen durcheinander zu werfen. Das ist natürlich besonders peinlich, wenn es um intimere Dinge geht, die wir aber meistens nur mit unserem innersten Freundeskreis teilen. Deshalb ist die Menge dieser engen Freunde auch sehr überschaubar.
Es gab noch andere Wissensnachrichten heute und da ging es unter anderem um eine Frage, die sich sicher jeder von uns schon mal gestellt hat.
Genau, wir haben geklärt, wie Astronauten eigentlich aufs Klo gehen. Das ist eine Frage, die nicht nur wir uns sehr dringend stellen, sondern die auch dem britischen Astronauten Tim Peake andauernd gestellt wird. Deshalb hat er sie jetzt in einem kleinen Video auf dem YouTube-Kanal der Europäischen Raumfahrtagentur ESA beantwortet. Des Rätsels Lösung ist ziemlich banal, muss man sagen. Gepinkelt wird an Bord der ISS in einer Art Trichter mit einem Schlauch dran. Vorher stellt man noch den Abzug an und dann wird der Urin wie von einem Staubsauger eingesaugt. Ähnlich funktioniert das Ganze auch bei größeren Geschäften, für die es auf der ISS ein spezielles Klo mit Staubsaugerfunktion gibt.
Dankeschön, Daniela Tepper war das aus unseren Wissensnachrichten.
Wetter.
Es bleibt winterlich. In der Nacht schneit es im Erzgebirge und im Bayerischen Wald. Am Tag kommen da aber nur noch wenige Flocken runter. In der Osthälfte Deutschlands ist dann eher Nebel und Hochnebel angesagt. Sonniger wird es im Nordwesten. Die Höchstwerte steigen auf 0 bis 3 Grad an den Küsten, im Nordwesten und am Rhein. Sonst ist es frostiger bei bis zu minus 6 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.